Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Holistic CBD Podcasts. Dein Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit und innere Balance mit CBD. Mein Name ist Leonie Marisch und du wirst auch gleich den wundervollen Thomas Marisch hören, allerdings mit einer eher schlechteren Audioqualität. Uns ist nämlich nach der Aufnahme dieses Podcasts aufgefallen, dass die Mikrofone nicht verbunden waren. Wir dachten uns, okay, das passiert, glaube ich, jeden einmal in der Podcast-Laufbahn, haben wir das auch, check. Und ja, deswegen ist die Audioqualität nicht so gut. Wir dachten uns aber, wir laden den jetzt trotzdem hoch. Und ich hoffe, du kannst hinter das Rauschen lauschen und vielleicht ist der ein oder andere Impuls für dich dabei. Also viel Spaß beim Anhören.
Heute haben wir wieder mal, ich sage es, ein tolles Thema. Es geht um die Ernährung. Warum ist Ernährung eigentlich mehr als nur Essen? Und darüber sprechen wir heute. Ich würde sagen, Leonie, fang du mal an. Welche Ernährungsformen hast du zum Beispiel schon ausprobiert?
Also ich glaube, wir wissen alle, Ernährung ist ein wichtiges Thema und jeder hat sich darüber schon Gedanken gemacht und ich glaube, viele Menschen haben schon verschiedenste Ernährungsformen probiert. Wenn es die Frage ist, was habe ich konkret schon probiert, dann ist es, ich habe vegetarisch gelebt, 5-6 Jahre lang. Und dann bin ich vegan geworden, aus Gründen, wo ich heute sagen würde, okay, da war ich vielleicht auch ein bisschen verwirrt und habe mich durch den ganzen Informationsdschungel nicht ganz durchgefunden und wusste nicht, was ist richtig und was ist falsch. Und sonst natürlich basische Ernährung schon mal zwischendurch und dann hier mal eine Kur und hier mal diese Ernährungsgruppe ausgelassen. Aber grundsätzlich betiteln würde ich es einmal vegetarisch und vegan.
Ja. Okidoki.
Und du?
Und ich, genau, ich eigentlich dasselbe, bis auf in meiner Zeit, wo ich mir gedacht habe, mit 40 muss ich unbedingt ein Sixpack haben, habe ich mich ketogen ernährt. Für die, die das nicht wissen, was ketogen heißt, das heißt Ernährung nur mit Eiweiß und Fett. Und das war's. Also sonst.
Also Fleisch steht auf dem täglichen Speiseplan.
Genau, so ist es bei mir gewesen.
Ja, vielleicht wollen wir mal, das ist eh ganz spannend, wie wir das alle betiteln, weil eigentlich ein so einfaches und für uns natürliches Thema haben wir so verkompliziert. Bei uns in der Gesellschaft, wenn wir uns anschauen zum Beispiel, naturverbundenere Völker, die machen sich keine Gedanken, ernähre ich mich vegan, ernähre ich mich vegetarisch, ketogen, pesketarisch, die ernähren sich so, wie sich's gut anfühlt. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, wie sich's gut anfühlt. Ich glaube, wir haben das verlernt, auf unseren Körper zu hören und rationalisieren, was wir denn zu uns nehmen sollten, weil zum Beispiel der gesagt hat, das ist gesund und das ist ungesund. Weiß nicht, aus welchen Gründen hast du deine Ernährungsformen geändert?
Ja, genau. Warum habe ich sie geändert? Ich habe sie eigentlich geändert, weil es geheißen hat, ja, das ist jetzt nicht gut und Milch ist nicht gesund und Fleisch ist nicht gesund und die armen Tiere und man isst ja quasi die Angst und die Antibiotika mit etc. etc. Und da habe ich mich dann entschlossen, meine Ernährung umzustellen. Was ich aber noch dazu anmerken möchte in der heutigen Zeit, also wer Social Media benutzt, kennt sicher genug sogenannte Ernährungsinfluencer oder wie man sie nennen will, wo man ja zum Schluss ja gar nicht mehr weiß, was darf man eigentlich, was darf man nicht, was soll man nicht. Man soll den Kaffee erst 2 Stunden nach dem Aufstehen trinken. Gefühlt macht das aber keiner, weil jeder, der...
Man soll keine Tierprodukte, also ich wollte dich gerade nicht...
Ja, macht aber nichts, man soll keine Tierprodukte essen. Man soll vor 2 Stunden vom Schlafen gehen oder 4 Stunden vom Schlafen gehen nichts essen. Man soll keine Kohlenhydrate vor dem Schlafen gehen essen. Ja, also das ist ein weites Feld, wo ich glaube, dass die Menschen dann schlussendlich schon mehr verwirrt sind und eigentlich selber gar nicht mehr wissen, was sie essen sollen, weil sie vielleicht auf sich selbst auch nicht mehr hören. Und weil sie auch vielleicht den Hausverstand ein bisschen ausgeschaltet haben.
Ja, ja. Das heißt... Du hast deine Ernährungsform gewechselt und bist ketogen geworden oder vegan und vegetarisch, weil grundsätzlich, ich meine, du hast das schon hinterfragt, aber grundsätzlich, weil es geheißen hat, das ist gut, das ist nicht gut, so sollte man das machen, so sollte man das nicht machen, durchs Außen beeinflusst sehr stark dann wahrscheinlich.
Genau.
Auch Umfeld, ich weiß nicht. Ich bin zuerst vegan geworden und dann das Umfeld zieht mit und dann bist du, weil wir wohnen ja auch zusammen, oder wohnten auch zu dem Zeitpunkt zusammen, und dann bist du auch vegan geworden. War das nicht so?
Ja, gut, also das Thema mit der Ernährung haben ja deine Mutter und ich ja schon, haben wir schon gehabt, vor deiner Zeit, na, wir kennen uns doch schon länger, also es war immer ein Thema, aber das war jetzt nicht so, dass du vegan worden bist oder vegetarisch und ich auch, wobei bei dem Punkt vegan, das stimmt schon, habe ich mir überlegt, naja, wenn du das jetzt machst, dann probiere ich das jetzt auch
aus. Ja, sicher.
Also da war ich ein bisschen ein Mitläufer.
Sicher.
Gut, kommen wir wieder zurück zum Thema Ernährung. Und frage mal so in den Raum, warum ist Ernährung einfach mehr als nur das Stillen von Hunger? Weil in der heutigen Zeit ist es ja meistens so, du hast Hunger, gehst zum Mäcki, haust da irgendwas rein und sagst dann, ja, jetzt bin ich satt. Ja, gefühlt satt. Mhm. Aber was meinst du jetzt dazu?
Also eigentlich ist es auch eine Frage von, was bedeutet für mich Ernährung? So ein bisschen, oder? Ist auch gleichzeitig
genau.
Die Frage, die du stellst.
Dann hau mal raus.
Also für mich ist die Bedeutung in dem Wort Ernährung schon enthalten, nämlich das sind Lebensmittel, die uns nähren sollen. Unsere Ernährung hat maßgeblich, natürlich, du bist, was du isst, sagt man ja auch. Also das hat maßgeblich einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Vitalität, auf unseren Körper. Und für mich macht es absolut Sinn, dass wenn ich mir tote Lebensmittel reinhaue, dass ich mich nicht gerade vital fühlen werde. Und meiner Meinung nach sind die meisten Lebensmittel, die du bei uns beim Billa, beim Spar einfach im Supermarkt kaufen kannst, tote Lebensmittel. Das sind eher Überlebensmittel als Lebensmittel. Die sichern uns das Überleben, dass wir funktionieren und dass wir tun können. Aber wirkliche Vitalität bekommen wir dadurch nicht mehr, weil die sind hergeschifft von kilometerweit oder nicht richtig vor- und zubereitet. Da die Lebensmittelindustrie, als wir das abgegeben haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen es so einfach wie möglich, so schnell wie möglich und so billig wie möglich. Da geht halt auch das damit einher, dass du nicht mehr selbst, nicht mehr wirklich steuern kannst, wie du die Lebensmittel zubereitest. Und die Lebensmittelzubereitung hat da aber einen riesigen Punkt drin. Das heißt, für mich bedeutet das, dass Ernährung soll dich nähren und nicht nur satt machen. Du solltest genährt sein, es sollte bekömmlich sein und nicht einfach nur deinen Bauch füllen. Und ich glaube, ein Problem bei uns ist, dass mittlerweile unsere Teller sind voll, aber wir sind nicht mehr genährt. Unsere Nährstoffspeicher sind leer, wir sind satt, aber nicht genährt. Ich glaube, das ist ein Grundproblem bei uns in der Ernährung, dass wir uns verirren in dem, das muss ich, das darf ich nicht, Lebensmittelgruppen ausgrenzen, anstatt einen ganzheitlicheren, natürlicheren Blick darauf zu haben.
Ja, was mir da zu dem Thema noch einfällt, ist ja auch der sogenannte Nutri-Score. Also die Lebensmittelindustrie an sich verkauft uns ja dann ein Müsli, das 40% aus Zucker besteht, dann als gesundes Frühstück. Und es gibt auch Menschen, die glauben das auch noch. Man muss dazu sagen, die Lebensmittelindustrie hat natürlich einen Sinn, nämlich Gewinnmaximierung. Und ich sage mal so, dadurch werden die Lebensmittel, werden ihre natürlichen Stoffe herausgenommen, was natürlich billiger ist, und dann nachher künstlich wieder zugesetzt. Erinnert mich an den Orangensaft, wo dann heißt, mit viel Vitamin C oder extra viel Vitamin C, ja hallo, das ist einfach zugesetztes Vitamin C, bringt dem Körper eigentlich gar nichts. Wenn ich einen Zitronensaft trinke, hätte ich eigentlich mehr davon. Aber gut. Da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift.
Na, aber es ist so. Aber was ist der Grund dafür? Das ist ja dann nicht die böse Lebensmittelindustrie, sondern es sind wir Menschen, die unbequem, die Bequemlichkeit anstreben. Unsere gemütliche Gesellschaft, die will sich nicht die Mühe machen und zum Beispiel Lebensmittel gescheit zubereiten, weil viele Lebensmittel brauchen eine Vor- und Zubereitung, dass sie für uns zum Beispiel erst verfügbar sind. Ob das Samen, Hülsenfrüchte, Getreide ist, unser Fleisch, wir haben es halt viel lieber, wir gehen zum Billa, kaufen uns irgendwas Fertiges und hauen uns das rein, weil wir diese Zeit nicht investieren wollen.
Das erinnert mich an diesen einen Skandal, lieber Zuhörer, falls ich mich daran noch erinnern kann. Das war ja die Lasagne, die hat es dann gegeben beim Supermarkt, das sind 300 Gramm Lasagne, um 1,49 €. Und dann ist man draufgekommen, dass der Hersteller Pferdefleisch verwendet hat.
Das war der Skandal.
Der hat dann Pferdefleisch rein dann. Und dann war der große Aufschrei, wie kann das sein, Pferdefleisch in der Lasagne? Lieber Zuhörer, bei 1,49 € minus Steuer bleiben vielleicht 1,30 € über. Da muss ich aber nur die Verpackung rechnen. Also kann ich mir schon ausrechnen, wie wertvoll oder wie viel Nahrungsmittel da in dieser Lasagne drinnen ist.
Ja.
Nämlich gleich Null. Und dann noch ein Thema, was mir dazu einfällt, ist ja dann haben wir noch die Mikrowelle. Das ist ja sozusagen der Endgegner von Vitaminen und Nahrungsstoffen. Das heißt, ich koche mir sogar, angenommen, ich kaufe jetzt Kartoffeln vom Markt, ich kaufe alles vom Markt und dann bereite ich es mit der Mikrowelle zu. Was passiert in dem Moment? Die Mikrowelle zerstört alles, was da drinnen ist. Also dann kann ich gleich zum Mäcki gehen.
Ja.
Aber das war auch der Zeit geschuldet damals. Mikrowelle, schnell, einfach, praktisch. Und vor allem das Essen wird heiß, aber das Geschirr nicht.
Ja.
Das ist ja kompletter Wahnsinn. Aber gut, da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift sozusagen.
Das Abschweifen gehört dazu.
Ja, soviel zu Thema Mikrowelle, wir haben keine mehr zu Hause.
Es war eine Zeit lang bequem, dann ist sie eh eingegangen, weil wir neu hier eingezogen sind. Aber
Sollte man sich lieber die Zeit nehmen, seinen Kakao auf der Herdplatte aufzuwärmen.
Genau.
Gut, kommen wir wieder zurück. Also das Thema war, vielleicht sind wir ein bisschen auch selbst schuld oder unsere Gesellschaft, die natürlich keine Zeit hat. Es muss alles schnell gehen und dann darf man sich nicht wundern, wenn es billig auch noch sein soll, dass natürlich die Qualität massiv darunter leidet. Gut.
Das heißt, gehen wir mal kurz darauf ein, jetzt haben wir diesen Informationsdschungel. Du weißt nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Wem sollst du vertrauen? Der eine sagt das, der andere sagt das, dann stimmt das, dann stimmt das. Jetzt war ja auch tatsächlich, kann man fast sagen, im Trend, vegan, vegetarisch zu sein. Ja, soll ich zuerst jetzt diese Frage stellen oder zuerst noch die andere? Ich frage dich jetzt zuerst diese Frage. Wieso bist du denn jetzt konkret vegetarisch und vegan geworden? Ich will einmal noch kurz auf den Aspekt der Motivation.
Also bei vegetarisch war es halt so, dass vielleicht doch nicht jeden Tag Fleisch essen gesund ist. Und ja, das war es eigentlich bei mir schon. Bei mir
ja, was ist mit ethischen Gründen? Die armen Viecher?
Die armen Viecher, also ich war sowieso nie so ein Wurstesser oder so, also verarbeitete Lebensmittel ja sowieso nicht oder sehr wenig. Aber damals war das natürlich noch anders. Da war es eher so, dass ich gedacht habe, nein, für meine Gesundheit,
ja,
dass mir das Fleisch nicht gut tut. Bei vegan war es halt so, da habe ich mir ein bisschen an dich quasi angelehnt, weil du da ja auch, ich will nicht sagen, beeinflusst warst, aber...
Naja, ein Mensch kennengelernt, der war vegan und ich dachte,
und
das
war
ist es
sehr
jetzt.
Strikt vegan und auch, wie soll man das nennen, nicht herausfordernd, sondern auch vegan ist das Beste und alles andere geht einmal sowieso nicht. Und da habe ich mich auch ein bisschen drauf eingelassen und habe mir auch eingebildet, na jetzt bin ich da ganz der Tolle, weil jetzt bin ich vegan, jetzt bin ich der Weltretter.
Ja.
Also wenn ich mich vegan ernähre, kann gar nichts passieren. Der Umkehrschluss war dann, die Ernährung vegan waren dann natürlich auch Alternativprodukte, die man ja dann auch wieder beim Billa kaufen kann. Aber wenn man sich das einmal ganz genau durchliest, was da eigentlich drinnen ist.
Und wie lang die Zutatenliste ist.
Dann muss ich sagen, und das war dann vegan doch nichts mehr für mich, weil ich muss ja sagen, es war kurzzeitig interessant, ja, ich habe mich kurzzeitig vielleicht auch gut gefühlt, vermeintlich gut gefühlt, eigentlich mehr im Kopf und habe das natürlich dann irgendwann einmal wieder aufgegeben und habe jetzt meine eigene Lösung für mich selbst gefunden, die eigentlich jeder für sich selbst auch finden muss man auch dazu sagen, weil wer Laktoseintoleranz hat, tut es halt schwer mit Milchprodukten zum Beispiel, okidoki. Wobei, das wäre wieder ein anderes Thema, warum Laktoseintoleranz überhaupt auftritt.
Genau, da kann man auch darauf
aber
eingehen.
Streifen wir das jetzt mal nicht. Aber das war so, schlussendlich waren das meine Beweggründe. Mhm. Und die sind sicher nicht von innen herausgekommen, sondern immer
vielleicht
von außen.
Vielleicht auch, ist er nicht so. Vielleicht auch, es ist im ersten Moment, klingt es natürlich gut, wenn man sagt, wenn ich da auf meine Geschichte ein bisschen eingehe, ich bin tatsächlich vegetarisch, da war niemand im Außen, ich habe alle Fleisch gegessen, in der Familie haben alle Fleisch gegessen und ich habe gesagt, na, ich werde jetzt vegetarisch, weil ich kann ja selbst kein Tier töten und wieso soll ich dann Fleisch essen? Und eben diese ethischen Gründe und dann habe ich auch eine Doku gesehen und die Tränen sind geflossen und ich habe mir gedacht, wie kann ich nur und so in die Richtung und bin dann aus diesem Grund, weil ich habe selbst meine Tiere und das ist dann auch wieder eine Sache von, wo sich die Leute zum Beispiel wegen dem Pferdefleisch aufgeregt haben. Mhm. Ganz ehrlich, wieso unterscheiden wir die verschiedenen Arten? Nur weil wir das eine als Haustier nutzen und domestiziert haben und streicheln und reiten und was weiß ich, ist es nicht wirklich ein Unterschied zur Kuh, die wir halt mästen und auf der Weide stehen haben. Gut, diese diese Trennung da. Aber ich habe diese Trennung auch gemacht. Und bin aus den ethischen und moralischen Gründen, habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Und dann sagt man ja auch, das Leid und das Adrenalin und das Cortisol, wenn sie dann geschlachtet werden und dann auch so ein bisschen niedrig schwingend natürlich und Pflanzen essen, weil du willst das ja nicht in deinem System haben und nicht in deinem Feld haben. Und da war ich voll dabei. Und ich habe mich auch in der ersten Zeit gut damit gefühlt. Mit einer pflanzlichen Ernährung wird ein Entgiftungsprozess im Körper gestartet. Also Pflanzen sind Meister darin, zu entgiften. Deswegen ist kurweise alles gut. Du kannst dich kurweise ketogen ernähren, du kannst kurweise vegetarisch oder vegan dich ernähren, besonders dann, wenn du irgendwo ein Problem hast und eine Intoleranz oder eine Allergie eben. Aber langfristig gesehen sind das, glaube ich, alles, und das ist meine persönliche Meinung, keine Ernährungsformen, die uns gut tun, für die unser Körper ausgelegt ist. Weil schön und gut, wenn wir Pflanzen essen, aber sehr viele Nährstoffe sind fettlösliche Nährstoffe. Jetzt haben wir sehr viele Vitamine in der pflanzlichen Ernährung, aber wir können mit denen nichts anfangen. Und es gibt auch das Konzept von Nährstoffen und Antinährstoffen, sprich, dass besonders Pflanzen, oder da geht es eigentlich nur um Pflanzen, haben bestimmte Nährstoffe in sich, die uns verhindern, dass wir deren Nährstoffe aufnehmen können. Das ist zum Beispiel ein Fraßschutz, das heißt, die Pflanze produziert in sich Stoffe, damit sie von Insekten und Parasiten nicht gefressen werden kann, bunkert ihre Nährstoffe ein und auch wir können die dann, unser Organismus kann die dann auch nicht aufbrechen. Oder zum Beispiel Samen, Hülsenfrüchte, Getreide, wenn wir die ohne sie vorzubereiten, einfach zu uns nehmen, sind für uns fast nicht bioverfügbar, weil der Samen, das hat einen sogenannten Antinährstoff, den nennt man Phytinsäure, hat er in sich. Und diese Phytinsäure bindet die Nährstoffe in der Hülle des Samens oder im Reiskorn zum Beispiel auch in der Hülle des Reiskorns, im ungeschälten Reis. So, diese Phytase verhindert, dass die Nährstoffe freigesetzt werden, weil würden die freigesetzt werden, würde der Samen zu keimen beginnen. Und der kann ja nicht überall zu keimen beginnen. Der soll dort keimen, wo die Umstände gut sind, wo Wasser da ist. So, sprich, wenn auf den Samen Wasser gelangt, die Pflanzen sind gescheit und haben ein Enzym schon in sich, was der Phytase entgegen wird, wird das Enzym Phytase gebildet und die vernichtet unter Anführungszeichen die Phytinsäure. So werden die Nährstoffe verfügbar, der Samen beginnt zu sprießen und zu keimen. Wir sollten Samen vorher einweiken, um diese Phytinsäure zu reduzieren, damit der Stoff für uns überhaupt bioverfügbar ist. Und das ist ein großer Aspekt, den viele unterschätzen und vergessen, dass die Pflanze bestimmte Stoffe in sich hat, um sich zu schützen. Und dann hauen die sich jeden Tag ihren grünen Smoothie hinein und im Endeffekt unterm Strich schaden sie ihren Körper, weil er diese Nährstoffe nicht aufnehmen kann. Wir denken, wir tun uns was Gutes. Unser Körper kann die Nährstoffe nicht aufnehmen. Die sind für unseren Körper nicht bioverfügbar und es entsteht ein Mangel.
Das erinnert mich eher so an wie der Karottensaft, oder? Den Karottensaft soll man trinken, aber immer mit ein bisschen Fett dazu, damit die Vitamine in der Karotte gelöst werden können.
Da erzähle ich jetzt was Interessantes dazu. In der Karotte, die wird ja so angepriesen für ihr Vitamin A. Mhm. Für Augen, für die Sehkraft. Das kennt man ja. Man soll Karotten essen, damit man so...
Dann sieht man besser.
Genau. So die Karotten. Der Hase. Das wurde ja immer mit dem Hasen oder mit dem Kaninchen einher, weil der so gut sieht oder so. So, jetzt ist mit dem Vitamin A Folgendes. Es gibt ein Vitamin A in Pflanzen, es gibt ein Vitamin, also in pflanzlichen Produkten, es gibt ein Vitamin A in tierischen Produkten. Das sind zwei unterschiedliche Vitamine. Weil im Vitamin A aus der Karotte oder aus den Pflanzen, das ist das Beta-Carotin, und das Vitamin A aus, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Retinol. Aus tierischen Produkten. So, damit das Vitamin A für unseren Körper verfügbar ist, deswegen sollst du in der Karotte Fett dazu tun, weil Vitamin A fettlöslich ist. Und im Körper wird dieses Vitamin A zu dem Vitamin A, zu dem Retinol gemacht, mit dem wir überhaupt was anfangen können. Sprich, gesünder ist es in dem Fall oder für den Körper nährstoffreicher, wenn du dein Vitamin A nicht nur aus Gemüse, Karotten etc., die holst, sondern aus tierischen Produkten, weil es bioverfügbar ist. Anderes Beispiel, Vitamin K. Vitamin K gibt es K1 und K2. Wir kennen das. Aber wenn wir Vitamin D nehmen sollen, sollen wir in Kombination mit Vitamin K2. Genau. Wieso heißt es ein K2? K2 bedeutet, es müsste ein K1 geben. Und das gibt es tatsächlich. Weil Vitamin K gibt es entweder K1 oder K2. K1 ist die Vorstufe von K2. Wenn wir Pflanzen essen, können wir nur Vitamin K1 zu uns nehmen. Dieses muss der Körper zu dem Vitamin K2 verstoffwechseln und dazu sind heutzutage die wenigsten Menschen in der Lage, weil unser Darm gestört ist. Auch die wenigsten Menschen können das Vitamin A verstoffwechseln, sodass wir es wirklich einlagern können. Jetzt ist ein Beispiel. Vitamin K2 ist zum Beispiel stark in Milchprodukten vorhanden. Aus dem Grund, weil die Kuh nimmt das Vitamin K1 durch die Weide, durch die Wiese, durch das Gras zu sich. Im Magen wird es verstoffwechselt. Und wenn wir Weidemilch trinken, haben wir dieses Vitamin K2 direkt bioverfügbar in uns. Das ist aber nur, also ist nicht nur der Fall, es ist auch bei pasteurisierter Fall, bei pasteurisierter Milch der Fall, aber natürlich noch besser bei Rohmilch.
Genau, da wollte ich jetzt kurz drauf einlenken. Ich merke schon, der Podcast wird heute ein bisschen länger dauern, weil es wirklich ein interessantes Thema ist. Ist es nicht so bei der Milch? Ne? Mhm. Man hat einen Zusammenhang festgestellt zwischen Milchkonsum und Osteoporose. Mhm. Und da hat es ja geheißen, also das ist man ja draufgekommen, okay, die Regionen, wo extrem viel Milch getrunken wird, nämlich pasteurisierte Milch, also oder hoch erhitzte Milch, dass dann gleichzeitig in dieser Gegend der Osteoporoseanteil hochgegangen ist.
Knochenschwund.
Also Knochenschwund. Warum? Weil ich dem Körper Milch zuführe, aber in Wirklichkeit diese Art von verarbeiteter Milch dem Körper, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi das Kalium aus den Knochen rauszieht, weil es ja schon eine verarbeitende Milch ist, im Gegensatz zur Rohmilch. Oder? Und da kennst du die ja natürlich besser aus.
Ich gebe mal kurz einen Überblick für die Zuhörer, weil wenn man bitte. Milch hört, dann denkt man, Milch ist gleich Milch. Und so ist das nicht. Und ich hau da zwei Fakten raus. Der eine Fakt ist, Milch ist ungesund. Stimmt. Milch ist ungesund, wenn du sie aus dem Supermarkt kaufst. Auf der anderen Seite, Milch ist gesund. Stimmt. Wenn du Rohmilch oder maximal Frischmilch zu dir nimmst. Was ist der Unterschied? Beim Billa, beim Spar, beim, was gibt's in Deutschland so? Rewe,
genau, Aldi, Lidl, keine Ahnung. Genau.
Auf jeden Fall die Milch, die du so kaufen kannst, ist homogenisierte, pasteurisierte Milch. Sprich, die wurde erhitzt aus Gründen, wo wir sagen würden, ja, damit Bakterien abgetötet werden, die uns vielleicht schaden könnten, und Haltbarkeit. So, das heißt, die wurde erhitzt. Und es gibt dann auch hoch erhitzte, das ist, ich kann jetzt nicht die Grad nennen, aber auf jeden Fall sehr hoch erhitzte Milch, da ist fast nichts mehr drinnen, außer dann, dass du die Milch hast. Dann gibt es Rohmilch, die kommt frisch aus der Kuh, sage ich jetzt mal. Die ist nicht verarbeitet, die ist nicht erhitzt, die ist nicht verändert, das ist Milch in ihrem rohen Zustand.
So wie die Mutter quasi von der Kuh, also die Mutter, das Kalberl, also die, na, das, so wie es das Kalberl auch trinken würde.
Genau.
Weil die kriegt ja keine pasteurisierte Milch.
Wenn du so haben willst, die Muttermilch von uns Menschen ist auch Rohmilch.
Ja, genau. So,
jetzt haben wir's. Wir könnten die erhitzen, dann wäre sie pasteurisierte Milch.
Genau.
So. Und wir wissen alle, Muttermilch ist mega gesund. Das braucht das Kind. So, würden wir es erhitzen, würden die ganzen Nährstoffe nicht mehr drin sein. Es gibt dann auch noch Frischmilch. Frischmilch ist einfach, ich glaube, bis 40 Grad erhitzt. Da sind auch noch viele Nährstoffe drin. Und vor allem Enzyme, die Laktose aufspalten können zu Laktase. Bedeutet, Menschen, die laktoseintolerant sind, und ich wirf da jetzt nicht alle in den Korb, einige könnten Rohmilch aber vertragen. Weil in der Rohmilch alle Enzyme, alles enthalten ist, damit es dir gut tut, damit es dein Körper verarbeiten kann. Rohmilch ist tatsächlich sogar probiotisch. Das tut deinem Darm gut, das ist für deine Darmflora gut, das ist für deine Knochen gut, da ist Calcium, Kalium, Vitamin A, was haben wir noch drinnen? Vitamin C, B-Vitamine fürs Nervensystem, da sind so viele gute Sachen drinnen. Was war jetzt wahrscheinlich deine ursprüngliche Frage?
Gute Frage. Ich habe jetzt nämlich die ganze Zeit so gespannt zugehört.
Irgendwas wegen dem Verarbeit. Genau. Wegen Osteoporose hast du das.
Genau.
So, und das Interessante ist jetzt, anfangs haben sie alle gesagt, da war auch ganz viel Werbung mit trink ein Glas Milch am Tag und super gesund und zum Frühstück, weil es tut deine Knochen so gut. So, plötzlich sind bestimmte Krankheiten mehr geworden, wie zum Beispiel Osteoporose, und man ist draufgekommen, okay, irgendwie in den Regionen, wo eben, das wurde in Amerika, gibt es da Studien, wo viel Milch getrunken wird, wichtig, pasteurisierte, teilweise in Amerika hoch erhitzte Milch, dort dort sind die Fälle von Osteoporose vermehrt aufgekommen. Und da ist tatsächlich Calcium, Kalium, all diese Nährstoffe, die wir für die Knochengesundheit brauchen, hat der Körper durch den Konsum an Milch herausgezogen. Wieso? Weil diese Milch, die pasteurisiert ist, übersäuert unseren Körper. Die gibt uns nicht mehr das, was wir brauchen. Was ist das Resultat? Um dieser Übersäuerung entgegenzuwirken, zieht unser Körper Nährstoffe aus unseren Knochen, aus unseren Haaren, aus unserem Gewebe und aus unserer Haut. Sprich, wir landen in einem Mangel. Nehmen wir Rohmilch zu uns, sind da zum einen alle Nährstoffe enthalten, damit auch wirklich Calcium, Kalium und Phosphor eingelagert wird in unsere Knochen, weil das ist ja die nächste Geschichte. Wir können Nährstoffe zu uns nehmen, aber unser Körper muss die auch dorthin transportieren, wo sie nötig sind und sie wirklich einlagern. Und ja, deswegen ist Rohmilch gesund und Milch, die du beim Billa oder so kaufst, ist einfach tot. Die belastet deinen Darm.
Mhm. Da gibt es ja auch die Studie, folgt mir nur ein, bei Coca-Cola. Also es gibt ja auch den Zusammenhang zwischen Coca-Cola, also dem Getränk, und Osteoporose, weil ja im Coca-Cola
Phosphorsäure?
Danke. Ja. Drinnen ist. Und die entzieht natürlich auch dem Knochen das Kalzium. Mhm. Gut, wer heutzutage noch Cola trinkt, weiß ich nicht. Also seltenst, weil abgesehen vom Zucker überhaupt diese ganzen Limonaden, die man überall kaufen kann. Also lieber Zuhörer, du glaubst es nicht, wie viel Zucker in solchen Limonaden drinnen ist. Selbst wenn du dir den Orangensaft von Rauch, wo oben steht, direkt gepresst trinkst,
ja, genau.
Schau die Zuckerwerte an. Also die sind weit weg von den natürlichen Zuckerwerten.
Ich habe gestern interessanterweise erst was gegoogelt. Und ich hoffe, ich habe das jetzt noch richtig in Erinnerung, weil ich habe auch so wegen Zuckerersatz und Zero, Coca-Cola Zero und so gegoogelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt beim Zero Coca-Cola oder beim normalen ist. Überall ist Zucker drin, nur halt Zuckerersatz, der übrigens absolut schädlich für unseren Körper ist.
Aspartam,
ja, genau. Mittlerweile Schild. Weniger, weil man weiß, es ist, krebserregend. Aber in einer Cola-Flasche sind 9 Würfel Zucker drinnen.
Ja, aber in einem ganz kleinen, ne?
Ja, in dem normalen 0,
ja, 0, 9 Würfel Zucker. Das musst du dir vorstellen, das gibt es deinem 6-jährigen Kind zum Trinken. Das muss es ja aushängen.
Nämlich diese Art von Zucker.
Zucker. Muss man auch dazu sagen, Zucker und Fette ist ja wieder ein eigenes Thema, weil es ist natürlich, die Nahrungsmittel sind ja auch natürlich so mittlerweile gemacht worden, dass sie unter Anführungszeichen ja auch süchtig machen. Mhm. Das heißt, der Körper braucht dann diesen Zucker oder wünscht sich diesen Zucker und wir sind halt in einer Gesellschaft, wo Zucker ganz, ganz oben steht. Man glaubt nicht, wo überall Zucker drinnen ist, wo man es eigentlich nie vermuten würde. Und deshalb in Mengen, wo man sagt, iss einmal 20 Würfel Zucker und dann schau mal, wie es dir geht.
Aber Zucker ist die schlimmste Droge.
Ja?
Es ist die schlimmste Droge bei uns in der Gesellschaft. Und wir denken dann, das ist wieder ein Abschweifer in meine Gedanken,
ja,
dass Demenz im Alter normal ist.
Genau.
So, sind wir Sachen sind die Langzeitstudie zu Zucker, wenn man so haben möchte, weil man muss sagen, Zucker an sich ist nicht schlecht. Zucker
ja,
an sich ist nicht schlecht, nur die Art und Weise, wie wir ihn konsumieren, nämlich isoliert auch, ist was anderes.
Industriezucker.
Ist was anderes. Industriezucker.
Genau.
Als Fruchtzucker. Wenn du dann Apfel isst oder allgemein eine Dattel, wo die ist süß, die ist richtig gut, die ist richtig lecker. Und dort sind alle Verbindungen drinnen, von der wir noch keine Ahnung haben, was die mit unserem Körper machen und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist so wichtig. Mhm. Weil zum Beispiel bei uns, die WHO oder halt unsere Gesundheitsgesellschaft, nicht Gesellschaft, sondern
Weltgesundheitsorganisation.
Genau, WHO oder allgemein gibt es dann in Österreich wieder eigene, wurscht. Die sagte, es gibt 18 essentielle Nährstoffe, so, die wir brauchen. Mhm. Es gibt so viele Nährstoffe, man weiß jetzt schon, es gibt 80, das ist das, was wir bis jetzt wissen. Und die ganzen Mikronährstoffe und diese Verbindung, die da noch drin ist, von der haben wir keine Ahnung. Und wir reden immer groß von den Makronährstoffen, Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate und die Mikronährstoffe. Aber Ernährung ist so viel komplexer. Was das nämlich zum Beispiel für ein Gesundheitsboost ist, wenn du Wildkräuter zu dir nimmst. Wenn du in Wald gehst und da von einem Baumwipfel ein Tannenwipfel isst, hat das so viel Nährstoffe, die unser Körper in dieser Art und Weise sonst nicht bekommt. Weil was ist was ist denn überhaupt das Problem? Ist, wir sind verwirrt, okay, wissen nicht, was wir essen sollen, aber das nächste Problem ist, dass das, was du in deinem Supermarkt kaufst, kein Nährstoffgehalt mehr drinnen hat, weil die Böden sind ausgelaugt, die Böden sind tot, dann wird sie vielleicht noch gespritzt. Und als ich angefangen habe, hinter Ernährung zu blicken und mich mit einer anderen Form der Ernährung, nämlich der ursprünglichen, ein bisschen traditionellen Ernährung, zurück zu dem, was uns nährt, super Buchempfehlung gibt es da, als ich mich damit angefangen habe, auseinanderzusetzen, war ich richtig frustriert, dass nichts, was wir beim Billa kaufen können, mehr einen gescheiten Nährstoffgehalt hat.
Mhm. Ja, also, ist leider so.
Also die Kartoffel zum Beispiel, vor 50 Jahren oder länger, keine Ahnung, auf jeden Fall, vor, sagen wir mal, 100 Jahren, hat die Kartoffel 80% mehr Nährstoffe als jetzt.
Mhm.
Und deswegen wird es immer wichtiger, dass wir den Fokus nicht nur darauf haben, was wir essen, sondern auch, wie wir es zubereiten, damit sich die Nährstoffe entfalten können. Es funktioniert nicht, dass wir jeden Tag unser Gemüse, unseren Smoothie trinken und unser Nährstoffgehalt abdecken können. Es wird nicht mehr funktionieren, weil das Gemüse, außer du baust es selbst an, einfach nicht mehr diesen Gehalt hat. Dann müssen wir Unmengen zu uns nehmen. So, und dann nehmen wir auch noch so viel Gemüse zu uns, was ja an und für sich gesund ist, vergessen aber, dass da eben Nährstoffe drinnen sind, die uns die Aufnahme verhindern, und nehmen im Endeffekt noch weniger auf.
Mhm. Also ich finde, das Thema ist hochinteressant. Ich möchte jetzt einmal kurz auch den Bogen jetzt spannen,
ja,
weil wir haben ja natürlich auch mit CBD ein bisschen was zu tun.
Ja.
Aber da wäre es jetzt einmal eine Frage, gibt es Lebensmittel, die das, also ich rede jetzt wieder vom Endocannabinoid-System, mhm, lieber Zuhörer, das ist einer deiner wichtigsten Systeme im Körper. Warum? Meiner persönlichen Meinung nach fast das wichtigste System. Hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich CBD-Produzent bin, sondern es hängt damit zusammen, weil dieses Endocannabinoid-System wirklich, das regelt alle anderen Systeme und beeinflusst es. Und ohne Endocannabinoid-System hättest du zum Beispiel ein zu starkes Immunsystem, würdest den Körper selbst angreifen, etc. Also dieses Endocannabinoid-System ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Systeme im Körper, weil es eben das System ist, das alle anderen sozusagen leitet oder beruhigt oder jedenfalls die Überwachung hat.
Mhm.
Und jetzt möchte ich kurz auf das Thema eingehen. Gibt es auch Lebensmittel? Also unsere Zuhörer wissen natürlich, dass CBD ganz gut ist für ein gesundes Endocannabinoid-System, aber zum Beispiel gibt es Lebensmittel, ich habe gleich zwei Fragen, gibt es, okay, Lebensmittel, die fördernd sind? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wirkt sich schlechte Ernährung, also angenommen, ich gehe jetzt jeden Tag zu McDonald's, wirkt sich das auch auf mein Endocannabinoid-System aus? Das, mhm, wären die zwei Fragen.
Mhm. Also du hast ja schon schön erklärt, was das Endocannabinoid-System ist, und dem habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Und auch eine kleine Sache vielleicht. Es reguliert unser inneres Gleichgewicht. Und wenn dein Blutdruck zu hoch ist, ist das erste System, was sich einschaltet, das allererste, das Endocannabinoid-System. Weil das dem Körper überhaupt signalisiert, hey, da läuft etwas falsch. Und es initiiert die verschiedensten Prozesse, damit dein Blutdruck sich wieder in Einklang finden kann. Also es ist Kommunikationssystem Nummer 1. Gut, zurück zu deiner Frage.
Lieber Zuhörer, Entschuldigung, falls du ein Knarren im Hintergrund hörst, wieder mal, das liegt daran, weil die Leni gegenüber von mir sitzt, auf einer Couch, und wenn sie halt spricht, bewegt sie halt ihren Körper sehr mit. Hochwahrscheinlich nächstes Jahr wird man uns da dann auch auf Video sehen.
Das, ja, heißt,
das wird echt spannend werden.
Ja.
Jedenfalls wollte ich nur sagen, lieber Zuhörer, falls du im Hintergrund knallen hörst.
Das ist die Couch, auf der ich sitze, weil, ja, ich, genau, mit meinem ganzen Körper spreche.
Richtig. Jetzt kommen wir wieder zurück. Also welche Lebensmittel können ein ECS, ein Endocannabinoid-System, ein gesundes, fördern? Und die zweite Frage war, wie wirkt sich schlechte Ernährung auch auf dieses System aus?
Mhm. Mhm.
So, Entschuldigung für den Break.
Macht gar nichts. Also, hat denn Ernährung überhaupt einen Einfluss auf unser Endocannabinoid-System? Das ist deswegen, weil, schauen wir uns an, 80% unseres Immunsystems sitzen im Darm. Das weiß mittlerweile hoffentlich fast jeder Zuhörer. Wenn du es noch nicht weißt, schau auf deinen Darm, ansonsten bringt dir deine ganzen Supplemente, werden dir nichts bringen, und alles, was du machst, wird dir nichts bringen, wenn deine Darmgesundheit nicht stimmt. So, und jetzt schauen wir uns an, okay, der Hauptsitz des Immunsystems sitzt im Darm und siehe da, auch die meisten Rezeptoren des Endokannabinoid-Systems sitzen im Darm.
Na, das sind ja Nachbarn sozusagen.
Das sind Nachbarn, das geht Hand in Hand, sagen wir mal so, das geht Hand in Hand. Sprich, ist deine Darmgesundheit scheiße?
Ja, wird's auch deinem kannst du lauter sprechen.
Ja, dann geht's deiner Darmgesundheit nicht gut?
Ja.
Geht's deinem Endokannabinoid-System nicht gut? Geht's deinem Endokannabinoid-System nicht gut? Wird's deiner Darmgesundheit nicht gut gehen? So, da sind wir jetzt beim Dilemma, Huhn oder Ei, was war zuerst? Wir wissen es nicht, wir wissen nur, okay, das eine hängt mit dem anderen zusammen und ich glaube, das kann man auch gar nicht so trennen. Was tut dem Endokannabinoid-System besonders gut? Und das sind Omega-3-Fettsäuren. Und das ist ein interessanter Zusammenhang. Wir haben ja unser Endokannabinoid-System. Das besteht aus Rezeptoren und Endokannabinoiden. Das heißt, unser Körper stellt Stoffe her, die logischerweise mit den Rezeptoren interagieren können. Das passiert im Inneren. Deswegen heißt es ja Endo, im Inneren erzeugt. Dann gibt es sogenannte exogene Cannabinoide. Cannabinoide wie CBD, THC aus der Hanfpflanze.
CBG, CBN, wie es halt alle heißen.
Genau, aus der Hanfpflanze. Das Erste, was ich schon mal faszinierend finde, ist, dass das der Grund ist, wieso die Hanfpflanze, wieso die Stoffe der Hanfpflanze in uns wirken, weil sie interagieren mit dem körpereigenen Endokannabinoid-System. Und die zweite Faszination, jetzt habe ich aber ehrlich gesagt gerade den
Das, die zweite vergessen. Frage war, wie wirkt sich schlechte Ernährung jetzt auf das Endokannabinoid-System aus?
Genau, jetzt weiß ich schon wieder. Ich wollte nämlich gerade was anderes sagen, weil wegen Omega-3-Fettsäuren.
Ja.
So, die Hanfpflanze hat aber auch dafür gesorgt, dass wenn du sie konsumierst, dass dein ECS nicht nur durch diese exogenen Cannabinoide, dass es dem gut geht, sondern die Hanfpflanze hat ein optimales Verhältnis und du findest kein Öl aus einer Pflanze, was so ein optimales Verhältnis an Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren hat, wie das Öl
von gepressten Samen, das
Hanföl. Von gepressten Samen, ja, genau. Mhm. Hanfsamenöl. Sprich, konsumierst du die Couch, baust du Hanfsamenöl in deine, kaltgepresstes Hanfsamenöl in deine Ernährung ein, kannst du schon mal davon ausgehen, dass es dein Darm und dir und auch natürlich dein ECS so viel besser geht. Dann auch ungeschälte Hanfsamen. Die sind reich an diesen ungesättigten Fettsäuren, an Ballaststoffen. Ballaststoffe sind sehr, sehr wichtig für unsere Darmbewegung, auch Peristaltik genannt. Die binden Giftstoffe, die regulieren die Verdauung. Und dadurch zum Beispiel interessanter Funfact, die verlangsamen die Aufnahme von Zucker, was dein Blutzuckerspiegel stabilisiert und dir ein Sättigungsgefühl gibt. Das heißt, Ballaststoffe sind ganz, ganz wichtig. Und das hast du zum Beispiel in Hanfsamen drinnen. Fermentierte Lebensmittel, sprich alles, was dein Darm gut tut, tut auch deinem ECS gut. Und das sind zum Beispiel fermentierte Lebensmittel. Das sind lebende Lebensmittel. Nicht nur über Lebensmittel, sondern in fermentierten Lebensmitteln. Und das ist eine Art davor und Zubereitung der Lebensmittel, wo du mit Pilze, Bakterien, zum Beispiel Sauerteigbrot, Kefir, Natto, was kann ich noch alles, Kimchi, Sauerkraut. Das sind alles fermentierte Lebensmittel, die tatsächlich Bakterien in sich haben, die sich dann in unserem Darm ansiedeln und die einfach notwendig sind. Und das wäre zum Beispiel auch, also fermentierte Lebensmittel, etwas, was du zu dir nehmen kannst. Probiotika. Probiotika kannst du kaufen, gibt's teure Omnibiotik, gibt's aber ein paar andere gute. Da muss man ein bisschen recherchieren, aber Probiotika sind super für deinen Darm. Und das Interessante ist, da gibt's eine Studie, da hat man festgestellt, dass wir irgendwie mit Schmerz in Verbindung und wo sie erforscht haben, ECS und so. Gut, also 30 Tage lang haben diese Probanden Probiotika eingenommen und man konnte feststellen, dass die Menge an Opioid-Rezeptoren, das heißt an Schmerzrezeptoren, gestiegen ist. Das heißt, diese Schmerzrezeptoren haben sich vermehrt. Bedeutet, es gibt mehr Bindungsstellen für schmerzlindernde Substanzen. Und das hat mit dem ECS. Das hat mit dem ECS zu tun. Weil somit wird dein ECS wird stärker. Du bildest weitere Rezeptoren, ob das jetzt Cannabinoid-Rezeptoren sind oder Schmerzrezeptoren. Und das ECS hängt ja direkt mit Schmerzrezeptoren und eigentlich mit allem im Körper zusammen. Zeigt uns, lange Rede, kurzer Sinn, schau auf deine Darmgesundheit, dann schaust du automatisch auf dein ECS. Du kannst aber auch die andere Richtung gehen, schau auf dein ECS, dann schaust du auch automatisch auf deine Darmgesundheit.
Da möchte ich jetzt gleich einhaken sozusagen. Lieber Zuhörer, es wird wieder Zeit für den Call to Action. Falls du Fragen zur Ernährung hast, auch in Verbindung mit dem ECS, in Verbindung mit CBD, klick unten auf unseren Linktree-Link. Dort wirst du weitergeführt, kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch buchen bei der lieben Leonie. Oder wenn du schnelle Fragen hast, haben wir deinen eigenen WhatsApp, wie nennt man
Support.
Das? Support. Da kannst du deine Frage stellen und sobald wir das lesen, wirst du eine Antwort bekommen. So,
ich kann aber nur, du löst in mir einen kleinen
Druck aus.
Ja, genau.
Na ja.
Genau.
Also da kennen wir uns schon aus.
Zu 100% kennen wir uns aus, aber ich kann nur das weitergeben, was mir selbst geholfen hat.
Selbstverständlich.
Und beschäftige mich aber natürlich sehr, sehr viel damit, mit kompletter Leidenschaft und Hingabe.
Und ich sage lieber Zuhörer, probieren geht über studieren.
Ja, so ist es.
Kostet ja nichts.
So ist es.
So, gehen wir weiter. So, das war der Call to Action. Wir müssen mal auf die Uhr schauen.
Minuten.
Wir könnten über das Thema, könnte ich stundenlang mit dir mich unterhalten. Aber jetzt sind wir schon bei 40 Minuten. Ich glaube, wir
gibt's
werden...
Gibt es noch etwas, was
genau,
du
also ich möchte
möchtest.
Dem lieben Zuhörer, lieber Zuhörer, ich weiß, es ist in diesem Dschungel schwer. Ich möchte dir aber jetzt nur ein paar Punkte mitgeben, so wie ich das jetzt handhabe.
Mhm.
Das sage ich einfach.
Find
also,
gut.
Lieber Zuhörer, du kannst natürlich essen, was du willst, aber ich gebe dir jetzt ein paar Tipps an die Hand. So mache ich das und das schon seit Jahren. Und ich muss sagen, wenn du mich dann im Video sehen wirst, wirst du auch sehen, wie soll ich das jetzt sagen, dass ich recht gesund ausschaue für mein Alter. Jedenfalls, ganz kurz, in der Früh, wenn du aufwachst, sobald du aufgewacht bist, lauwarmes Zitronenwasser. Ich trinke mal gleich mal einen halben Liter. Den einmal runtertrinken, das ist das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache, das Allererste. Dann passiert einmal gar nichts. Dann als Zweites kannst du dann supplementieren anfangen. Bei mir ist es halt so, ich nehme natürlich ein bisschen ein CBD, damit mein Endokannabinoid-System gepusht ist. Muss nicht jeder machen, ich mache es. Als Zweites supplementiere ich D3K2 und ich fange jetzt auch an mit Magnesium, wobei da muss man sich ein bisschen hinarbeiten, weil sonst kommt es halt da hinten ein bisschen flüssiger quasi raus. Was ich dann noch zu mir nehme, ist aber eins nach dem anderen, ist ein Schwarzkümmelöl. Also auf das stehe ich derzeit total. Und dann sind wir mit der Morgenroutine sozusagen fertig. Kaffee trinke ich frühestens 1,5 Stunden nach dem Aufstehen. Da könnte man einen eigenen Podcast über Kaffee machen. Ansonsten verwende ich Vitalpilze, weil die kann ich sofort trinken. Oder es gibt einen speziellen Tee, Guayusa-Tee. Der hat sowas ähnliches wie Koffein, falls man auf Kaffee verzichten möchte. Frühstücken, also das ist jetzt mein neuester Gag, frühstücken harte Eier zwischen 2 und 4 und einen rohen Karottensalat mit Salz, Pfeffer, Essig, fertig. Das ist so quasi dann das Frühstück, wenn ich frühstücke.
Und Öl?
Nein, das Fett habe ich über die Eier.
Aha.
Kann man dazu tun, natürlich, du kannst einen Karottensalat, Olivenöl reintun, MCD-Öl, Kokosöl, was auch immer. Das ist das Frühstück. Dann halt Mittagessen brauche ich jetzt nicht viel erzählen. Was ich aber dann auch mache, ist, 4 Stunden vor dem Schlafengehen esse ich gar nichts mehr.
Mhm.
Warum? Man glaubt es kaum, aber man ist am nächsten Tag, man wacht halt nicht hungrig auf und es ist dem Blutzuckerspiegel geschuldet sozusagen.
Gut. Und das, der Körper hat in der Nacht nicht so viel zu tun weil
genau.
Fokus
also das möchte ich dir, lieber genau. Zuhörer, mitgeben. Das sind so ein paar Eckpunkte, so wie ich das mache, soll bitte jeder selber machen. Bei mir ist es nur wichtig, ich schaue halt, dass die Lebensmittel so natürlich wie möglich sind. Also ich koche auch noch selbst, also wir kochen auch selbst, so weit wie möglich. Und ansonsten gibt es einfach Kartoffeln mit Butter und Salz, ist auch lecker. So, das wollte ich noch sozusagen loswerden. Ich fange schon an mit der Verabschiedung.
Ja, okay.
War jetzt zu schnell?
Nein,
weil du kannst
schon.
Ja dann den
und
Schluss machen.
Ja dann
also,
erzählen.
Lieber Zuhörer, ich verabschiede mich. Ich sage wieder mal, es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auf nächste Woche. Wünsche dir eine schöne Woche bis dahin. Gehab dich wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Baba.
Mhm. Dankeschön, lieber Thomas.
Gerne, Leonie.
Ja, und ich lade dich dazu ein, einfach mal selbst darüber nachzudenken, was Ernährung für dich bedeutet. probier Neues aus. Vielleicht waren ein paar Impulse von dem Podcast dabei, wo du sagst, hey, das interessiert mich. Ich kann dir ein Buch empfehlen, und zwar die neue traditionelle Ernährung zurück zu dem, was uns wirklich nährt. Das ist ein Wahnsinnsbuch. Das hat mir in gewisser Weise die Augen geöffnet und mich wieder darauf mehr sensibilisiert, was denn Ernährung wirklich bedeutet. Nämlich, dass wir genährt sind und nicht einfach nur satt sind. Und da hat sich wirklich meine Sichtweise geändert, und ich merke einfach, dass ich, seitdem ich da genauer hinschaue, genau in meinen Körper hineinspüre, ich fühle mich viel besser. Ich fühle mich viel verbundener mit mir selbst. Ich fühle mich vitaler, energiegeladener, und das Bewusstsein rund um Ernährung ist einfach gestiegen, dass ich nicht mehr sage, okay, ich kaufe was ein und dann schmeiße ich es vielleicht weg, weil ich es nicht genutzt habe. Man geht achtsamer damit um und es macht einen glücklicher. Das ist ein kleiner Anstoß von mir auf meine Routinen. Können wir das nächste Mal eingehen oder bei einem anderen Podcast. Ich sage auf jeden Fall danke. Ich hoffe, die eine oder andere Geschichte war für dich auch hier dabei, und ich freue mich aufs nächste Mal.